Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Kirche ist schön geschmückt. Heute war offensichtlich Konfirmation. War volles Haus schon hier, wohl. Und in der Hoffnung von uns hat der Geist Gottes gewirkt und die jungen Menschen berührt, die sich jetzt Monate auf die Konfirmation vorbereitet haben. Ist da etwas neu geworden? Das Thema ist ja, aus alt wird neu, so habe ich es mal formuliert. Aus alt wird neu. Ich habe so ein bisschen rumgedacht, aus alt wird neu. Das Neue ist immer besser als das Alte, oder? Na, ich weiß nicht. Es geht immer um das neue Exemplar des Autos. Der alte wird billiger verkauft vom letzten Jahr, damit der neue verkauft wird. Im Kleidergeschäft steht neue Kollektion. Also man soll sich nicht täuschen, dass dieses Kleid gehört nicht zur alten, sondern zur neuen Kollektion. Ist neu immer besser? Wir kriegen eine Menge Werbung von Möbelhäusern ins Haus. Ich weiß nicht, bei uns kommen die an. Kommen die bei euch auch an? Also man hat den Eindruck, wenn man einen Wohnzimmerschrank von 2019 hat, dann ist man altmodisch. Jetzt wäre mal wieder Zeit, etwas Neues zu kaufen. Was sollen meine Frau und ich dann sagen, wenn wir sagen, wir haben ein System gekauft, mit dem wir immer umgezogen sind. Das ist 40 Jahre alt. 40 Jahre. Sag mal, wie altmodisch seid ihr denn? Nein, wir haben Vintage. Ich musste auch lernen neu, was das heißt, Vintage. Hat jemand, also ich sage, unser Möbelsystem wird wieder ganz neu in 15 Jahren. In 15 Jahren sind wir wieder up to date, sozusagen. Wir fühlen uns aber sehr wohl, das hat uns unglaublich gut getan, dass überall, wo wir hingezogen sind, diese Möbel funktioniert haben und reingepasst haben. Das ist unglaublich. Und deshalb, wer ein Oldtimer hat, der hat nicht das neueste Modell. Hat jemand einen Mercedes 300 SL so mit Flügeltüren? Oder ich habe mir sagen lassen, alte Käfer mit diesem geteilten Fenster hinten, die werden für 100.000 Euro gehandelt. Habt ihr das gewusst? Menschenskinder, man hätte sich einen ganzen Fuhrpark damals anlegen müssen. Und damit wird das Alte, das bekommt wieder Wert. Und nicht das Neue ist wertvoll, auch das Alte. Aber nun ist es so, dass theologisch das Wort alt und das Wort neu eine ganz gewisse Bedeutung hat. Und da gibt es tatsächlich keine Vintage-Christen, sondern Gott will, dass wir neu werden, neu sind. Und jetzt habe ich mir überlegt bei dieser Formulierung hier, wie ist das mit den alten Kleidern? Die haben wir angezogen. Aber die kann man ja auch wieder ausziehen. Beziehungsweise haben wir die neuen Kleider haben wir angezogen, die alten ausgezogen, die neuen an. Aber Kleider kann man ja sehr wechseln. Deshalb ist mir das ein bisschen zu wenig, was in der Formulierung hier zu erscheinen scheint. In Vers 10 heißt es hier in der Übersetzung, jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Wird man durch ein Kleid zu einem neuen Menschen? Ich denke, wir müssen das anders sehen von Gott her. Er verwandelt uns wirklich. Und das hat ihn sein Leben gekostet. Er ist für uns gestorben. Er hat für uns gelitten. Er wurde in die Hände der Menschen gegeben, ihnen ausgeliefert. Und ist auferstanden für uns, damit wir mit ihm ein neues Auferstehungsleben leben können, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da ist etwas passiert. Da ist wirklich etwas passiert. Und für mich wäre es zu wenig, als hätten wir jetzt ein paar neue Kleider angezogen. Nur, da ist mehr passiert. Da ist etwas Neues passiert mit uns. Gott hat aus etwas Altem etwas Neues gemacht. Und wo ist das passiert? Ja, wir könnten sagen, das geschieht in der Taufe. Und manche Menschen haben, die ihre Taufe bewusst erlebt haben, auch so etwas, was gespürt, ich bin neu geboren worden. Jawohl. Bei Kindertaufe ist das immer so ein bisschen komplizierter. Da geht es wirklich darum, und ich bin auch als Kind getauft worden und ich kann mich nicht erinnern und ich weiß nicht mal meinen Taufspruch, der über mir ausgesprochen worden ist und so weiter. Und ich habe ein Bild gesehen, dass da Leute da waren am Tag meiner Taufe und das muss irgendwas Besonderes gewesen sein. Ja, aber mehr weiß ich nicht. Und ich denke, dass es vielen von euch auch so geht. Und ich denke daran, als unsere 17-jährige Tochter damals, ist schon lange her, meiner Frau und mir Vorwürfe gemacht haben, dass wir eine Entscheidung über sie getroffen haben und ihr eine Entscheidung weggenommen haben, die sie jetzt gerne selbst treffen würde, nämlich sich taufen zu lassen. Das hat mich als Vater und als Pfarrer sehr berührt, muss ich sagen. Und ich habe versucht, sie zu lehren und sie hat das wohl so für sich auch dann angenommen, dass da Gott eine unglaubliche Liebe ausgesprochen hat. Du gehörst mir und ich bin für dich da. Und dass es dann aber zu einem Entscheidungsgeschehen kommen muss, wo man ganz bewusst seine Taufe annimmt und zu Jesus sagt, du hast mir deine Liebe zugesagt und ich gebe dir diese Liebe jetzt zurück. Ich will diese Liebe annehmen und empfangen und ich gehöre dir, mein Herr und Gott. Das ist etwas, wo ein Mensch neu wird. Da wird etwas neu, grundlegend neu. Und zu solchen Menschen redet Paulus in diesem Text. Da geht es nicht nur darum, so ein bisschen sich anders zu verhalten, so wie Oma uns immer gesagt hat, dass wir anständig sein sollen. Nicht um so ein bisschen anders zu verhalten, im Sinne dann neue Kleider anzuziehen, heute ziehe ich das an, morgen ziehe ich wieder das andere an und was weiß ich alles, sondern von diesem Neuen, was passiert ist, jetzt wirklich sein Leben zu gestalten, in der Gemeinde zu leben, in der Familie zu leben und auch im Beruf und in all den Bereichen, in denen wir tätig sind. Von dieser Wirklichkeit her, dass Gott uns verwandelt hat und ein neues Leben uns geschenkt hat. Ich habe meine Luther-Übersetzung, die alte, ganz alte, die ich die ich schon ganz lange habe, die habe ich mal durchgearbeitet, so mit 4 verschiedenen Farben. Grün sind so geistliche Wahrheiten. Blau sind Verheißungen. Gelb sind im Alten Testament Verheißungen auf den Messias hin. Und rot sind, wer erahnt es, Aufforderungen, Befehle. Und jetzt schaut doch mal hier, falls ihr das erkennen könnt, Kolosser 3 ist fast alles rot. Alles rot. Und das sind eben Aufforderungen, die Paulus an die Leute damals in Kolosse gerichtet hat. Aufforderungen, Hinweise, wie man dieses neue Leben jetzt gestalten kann und was man da tut und was da dazu gehört. Nicht im Sinne davon, heute zieht mal ein neues Kleid an, morgen ist es dann wieder ein anderes oder so, das ist mir zu wenig, sondern da ist etwas so total neu geworden und das muss sich irgendwie auswirken jetzt bei euch. Und deshalb, sagt Paulus, gebe ich euch so ein paar Hinweise, wie das funktioniert, wie das gehen kann. Mit eurem Zorn, den er früher gehabt hat, mit eurem Grimm, mit eurem Afterreden, mit eurem negativen Denken gegenüber anderen Menschen, die eben ein bisschen anders sind wie ihr. Und deshalb sagt er hier, es ist weder Grieche noch Jude, beschnitten oder unbeschnitten, irgendetwas. Und es macht keinen Unterschied, ob jemand aus dem Kulturkreis kommt oder aus einem Nomadenvolk kommt oder Sklave ist oder Herr ist. Das ist ja etwas Unglaubliches, ja? Sklaven und Herr, die bringt Paulus hier zusammen. Das, was eigentlich nicht zusammengehört. Aber in Christus werden sie eins. In einem Brief im Neuen Testament macht das Paulus auch deutlich. Liebe Leute, lieber Mann, nimm deinen Sklaven an wie einen Bruder in Christus. Es ist unglaublich, das ist revolutionär. Und so geht Paulus nun und sagt so ein paar Dinge, was nun zu diesem neuen Leben dazugehört. Einfach so als Anregung. Ja, und es ist ein Text, den ich zigmal bei Trauungen vorgelesen habe. Bei Trauungen, wo das insbesondere eben seine Bedeutung haben soll. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Unrecht getan hat dem anderen gegenüber, wie auch Christus euch vergeben hat. Und wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch an nichts fehlen. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Und dankt Gott für alles, was er euch schenken wird. Und auf etwas möchte ich jetzt einfach noch zu sprechen kommen. Und da kommt auch etwas zum Vorschein von diesem Tag, der ja den Namen Kantate hat. Wir haben es vorhin gehört. Singet dem Herrn ein neues Lied. Denn er tut Wunder. Bei diesem Vers denke ich immer an meine Mutter, die mir oftmals gesagt hat, hey, das ist immer das alte Lied. Wisst ihr, was sie damit gemeint hat? Immer das alte Lied. Du, mein Sohn, hast dich wieder so verhalten, so. Es ist immer das alte Lied. Ich habe es dir ja immer gesagt, aber es ist immer das alte Lied. Da ändert sich bei dir nichts. Das kommt mir so bei dem neuen Lied. Es ist immer das alte Lied. Nein, wir singen neue Lieder. Hey, wir singen neue Lieder. Und da möchte ich jetzt etwas sagen. So ein paar Dinge, die ihr hier in Matthäus auch schon lebt. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Das erste ist noch in Vers 16, dass wirklich die Botschaft von Christus in ihrem ganzen Reichtum sich bei uns entfalten möge. Das Wort Gottes in uns wohnen möge, so steht es im Text drin. Wohnen möge. Das Wort Gottes soll keine Stippvisite haben bei uns. Es gehört zum Haus, es gehört zu uns. Und das Wort Gottes soll in uns kein Fremdkörper sein. Als Jesus vor seiner Himmelfahrt stand, sagte er noch zu seinen Jüngern, lehret sie halten, lehret die Menschen halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und das hat Jesus nicht gesagt so, das könnt ihr machen, könnt ihr aber auch lassen, sondern hat gesagt, das ist wichtig. Ich habe euch eine Botschaft gegeben, gebt sie weiter. Und schweigt darüber nicht. Und ich sage euch nicht, dass ihr angehalten sein sollt, über mein Wort zu diskutieren, sondern ihr sollt es halten. Dass mein Wort soll in euch wohnen. Und so haltet mein Wort und bewahrt es. Das ist im Griechischen so ein Begriff, der so etwas wie bewachen bedeutet, hüten bedeutet, dass es nicht entwischen kann. Das Wort Gottes bewahren, bewachen in uns. Und dieses Wort soll seine Auswirkung haben in uns. Und dann, als nächstes sagt er, und dank Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. Es wird ja gesagt, dass immer weniger gesungen wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und dass man in den Familien früher noch an Weihnachten gesungen hätte, aber dass das auch nicht mehr so der Fall ist. Die Weihnachtsmusik ertönt in den großen Einkaufsläden. So Stille Nacht und das mit der Tanne da. Oh, Tannenbaum, ja, richtig. Und anscheinend hat das Singen, das Lob Gottes, das gesungene Lob Gottes, eine ganz bestimmte und gute Bedeutung, nämlich das zu bewahren, was Gott uns in Jesus geschenkt hat, das neue Leben. Der römische Statthalter Plinius hat an Kaiser Trajan geschrieben, dass die Kennzeichnung der Christen folgende ist. Sie stimmen Christus als ihrem Gott ein Loblied an. Wow, genau. Und dieses öffentliche, auch Gotteslob, da hat Luther sich dazu geäußert, dass da Kirche sichtbar ist, wenn öffentlich gesungen Gott gepriesen wird. Es gibt da zwei Ausrichtungen. Einmal das Lied im Sinne einer Verkündigung. Das hat Siegfried Fietz gemacht, so von guten Mächten wunderbar geborgen. Oder es muss Frieden werden, nicht erst irgendwann, weil es für den Frieden auch zu spät sein kann, war ein Lied von ihm. Müsste auch heute wieder gesungen werden. Und die vielen Lieder, diese 1000 Lieder, die er geschrieben hat, gemacht hat und auch viele von denen veröffentlicht hat, die verkündigen etwas von der Güte und Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Aber dann die zweite Art ist eben diese dankende Antwort auf Gottes große Taten, in denen man immer wieder zum Ausdruck bringt, unser Herr ist groß und er hat mir viel Gutes geschenkt und dafür bin ich unglaublich dankbar und ich lege es hinein in ein Lied und tanze dazu oder wie auch immer. Ich habe mich früher manchmal in Diskussionen gesehen mit Leuten, die einfach diese neuen Lieder die nicht gemocht haben und gesagt haben, was sind das für Lieder, in 10 Jahren sind die vergessen. Und ich habe ihnen immer wieder gesagt, diese Lieder haben eine Bedeutung für jetzt. Und ob sie noch in 10 Jahren eine Bedeutung haben, dann hat Gott neue Lieder geschenkt. Aber für jetzt haben sie ihre Bedeutung. Haben viele nicht verstanden. Dachten erst, wenn sich ein Lied 400 Jahre gehalten hat, dann ist es wertvoll. Aber das ist es nicht. Und manche fühlen sich an Schlager erinnert, an Popmusik und so weiter. Na und? Wenn sie Menschen ergreift, wenn Jesus uns nahe kommt dadurch, dann ist es ein gutes Lied. Wobei ich sagen muss, ja, sage ich heute am Sonntag Kantate, dass wir einen Bereich von Liedern noch gar nicht in den Blick genommen haben, von denen aber viele Menschen Anhänger sind, nämlich die Volksmusik. Die kommt bei uns noch nicht so vor. Und ich denke, dass jemand, Irene Sperrmal, die aus der Volksmusik kommt, von einem, ich glaube, es war Kosse, sie sehr ermutigt hat, in diesen Bereich zu gehen und das auszuweiten, auszufalten, weil sie es kann und weil viele Menschen diese Musik lieben. Und wenn wir ein Jude den Juden werden, Grieche den Griechen werden und so weiter, wenn wir das ernst nehmen, dann können wir auch den Menschen so werden, die Volksmusik lieben. Es ist nicht mein Stil. Ich will es nur sagen. Diese Diskussionen, die ich hinter mir habe, hinsichtlich den Stilrichtungen von Musik in der Kirche, es ist sowas von daneben gewesen. Jesus will uns begegnen in den verschiedensten Liedern, in alten Liedern aus dem Alten Testament, Psalmen. Er will uns in hymnischen Bekenntnissen unserer Lieder neu nahe kommen. Und er will uns auch in Liedern nahe kommen, die der Geist Gottes spontan eingibt. Das ist das Gebet. Mein Text war aber jetzt nicht, das werde Licht. Und so, in diesen Liedern, die Sprachengesang genannt werden, diese Lieder, die so spontan entstehen. Und es gibt ja jemanden hier in der Gemeinde, der diese unglaubliche Begabung hat. Das weiß ich von 11 Jahren Leitung des Anna-Gottesdienstes, des Lobpreis-Gottesdienstes, weil das da immer wieder zum Vorschein kam. Ein Lied gesungen aus dem Herzen Gottes heraus sozusagen. Hineingesungen in die Kirche. War super schön immer. Und in dieser Art und Weise will uns Gott nahe kommen und kommt uns Gott nahe. Deshalb halte ich das für einen ganz wichtigen Vers und dank Gott mit ganzem Herzen, mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch der Geist Gottes schenkt. Heute an Kantate will ich einfach darauf mal einen besonderen Wert legen, was das für ein großes Geschenk ist unseres Herrn. Und ihr habt ja verschiedene Bands und Leute, die an dieser Stelle tätig sind. Und ich kann euch einfach zusagen, welche unglaubliche Bedeutung ihr habt, dass Menschen Christus immer wieder neu fassen können, ermutigt werden, gestärkt werden in den verschiedenen Liedern, die ihr begleitet. Liebe Freunde, es ist nicht immer das alte Lied. Es ist das neue Lied. Es ist das Lied, was der Herr schenkt. Und all das ist unglaublich wichtig dafür, dass unser inwendiger Mensch, der neue Mensch, wächst, gestärkt ist, ermutigt wird. Und von dieser Ermutigung her dann in der äußeren Gestalt sein Leben lebt. Und sicherlich anders lebt, wie er früher sein Leben gelebt hat. Aus dem Wort Gottes heraus, aus der Stärkung heraus, aus der Ermutigung heraus. Und das braucht unsere Welt. Menschen, die von daher ihren Glauben leben, die etwas wagen, auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen. Und so vergesst das Wort Gottes nicht. Vergesst nicht, über diesem Wort Gottes nachzudenken, es zu meditieren, immer wieder zu fragen, Herr, was bedeutet das für mich? Wie kann ich es umsetzen? Und vergesst das Singen nicht für euch Unsere Kinder haben immer wieder gesagt, Mensch, jetzt summt ihr schon wieder und singt und sowas. Und ich habe, und damit will ich dann schließen, eine Erfahrung gemacht, dass ich manchmal morgens aufwache mit einem ganz besonderen Lied. Ich weiß nicht, warum es dieses Lied ist. Ganz merkwürdig. Ein geistliches Lied. Es gibt so viele Lieder, warum wache ich mit diesem Lied auf? Und habe manchmal nachgedacht, wahrscheinlich will der Herr etwas durch dieses Lied an diesem Morgen mir sagen. Da passiert etwas. Da geschieht etwas. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Amen.